Also ich kenne viele Fußballfans, aber ich weiß von eigentlich keinem, dass er ein Fanplakat ausbreitet, auf dem Bett, in die Knie geht und dann namentlich Spieler für Spieler durchbetet. Adi macht das. Adi heißt eigentlich Adrian und ist 26 Jahre alt. Ich darf Adi sagen, er hat mir es ausdrücklich erlaubt, im Film werdet ihr das sehen. Und Adi hat das Down-Syndrom und Papa von Adrian, also Adri, Papa Rudi, ist völlig vergeigt. Also Rudi und Adi sind bei mir zu Gast und die reden darüber, wie das ist, einmal ein Kind zu haben mit Down-Syndrom, der Frage nachzugehen, ist nur ein gesundes Kind, ein Geschenk Gottes, und Adi erzählt auch von seinen kreativen Plänen. Total kreativ und total genial. Viel Spaß beim Anschauen.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Ich finde es total cool, dass wir uns hier so treffen. Das ist spannend, jetzt hier in unserem kleinen
Studio.
Und auch, dass Adi dabei ist. Adi, wie alt bist du?
Also, ich bin 26.
Und ich habe gerade so beim Einrichten gesagt, dass ihr, er ist ein Downie.
Er ist ein Downie, ja. Also, ein Vollblut-Downie, ne?
Oh ja.
Was heißt das? Also das ist ein klarer Down-Syndrom, aber für ihn ist es überhaupt, oder für euch ist es überhaupt kein Problem jetzt?
Nein, das ist definitiv kein Problem, aber man muss dazu sagen, mittlerweile, wir sind da hineingewachsen. Von daher, bei der Geburt war das schon ein Riesenproblem, aber danach nicht mehr, ne Adi?
Oh ja.
Dir geht's ja gut bei uns, oder?
Auf jeden Fall, klar.
Spielst du gerne Fußball?
Ja, ich bin auch Trainer in unserer eigenen Mannschaft.
Also, ist das eine Downie-Mannschaft oder ist das gemischt?
Ich sag mal so, dass ich mit meiner Freundin plane, wir trainieren die jungen Mädels ein.
Ah, okay. Und dann spielt ihr auch gegen andere Mannschaften?
Nein, nicht so schnell. Wir sind noch am Planen und Trikotnummers austauschen.
Rudi, als ihr klar hattet, ihr kriegt einen Supersohn mit Down-Syndrom, wie ging es euch dabei?
Ja, es war ja gar nicht klar. Also es war ja bis zum Schluss immer, dass alles gut läuft. Alles wunderbar. Und dann 5 Wochen vorm Termin hatte meine Frau einen Blasensprung. Und dann wussten wir nicht, was jetzt los ist. Haben wir die Hebamme angerufen. Oh, ihr kriegt ein Kind, jetzt müsst ihr ins Krankenhaus. Und dann sind wir dahin und die guckten die ganze Zeit und haben da Ultraschall gemacht und guckten die ganze Zeit und haben da irgendwie 2 Flecken gesehen. Und da merkte ich, irgendwas stimmt nicht. Und ich fragte, was ist da los? Och, das ist der Magen. Und ich so, Magen, wieso Magen? Ne? Dann ist er zur Welt gekommen. Ich war nicht dabei, die haben mich nach Hause geschickt. Und dann bin ich schnell ins Krankenhaus gefahren und komme in eine Situation rein, wo alles totenstill ist. Das war 5 Uhr morgens. Meine Frau ist hier, mein Sohn liegt da hinten, 1940 Gramm schwer. So ein ganz, ganz kleines Würmchen. Und er lag, hat alles von sich gestreckt, ganz still, totenstill, keine Bewegung. Und die Hebammen haben dann praktisch ihn abgesaugt. Und alles totenstill. Und ich merkte, da stimmt was nicht. Und dann fragte ich, ist alles gut? Und die sagten, kommen Sie in 2 Stunden wieder. Dann bin ich in 2 Stunden wiedergekommen. Und dann sagten sie, ja, Sie haben ja schon gesehen, dass wir da beim Ultraschall genauer alles untersucht haben.
Das mit dem Magen.
Und das mit dem Magen. Und wir vermuten, dass er einen Darmverschluss hat. Und weil die Bauchspeicheldrüse den Darm abgequetscht hat, entsteht unten so ein Bläschen. Und jetzt war praktisch ein heller Fleck Magen und ein zweites Bläschen. Und das haben sie genau untersucht, ne? Vorhin. Und dann haben sie mir das gesagt, dass er sofort operiert werden muss. Nicht hier, sondern in Hannover. Dann haben sie ihn in so einen kleinen Inkubator gepackt und gesagt, jetzt muss ein Hubschrauber, aber davor brauchen wir noch ein paar Unterschriften. Und dann sagte ich, gut, ich komme gleich. Dann sind wir da ins Kinderkrankenhaus gegangen. Und ich habe alles unterschrieben. Abschied genommen. Dann fragte ich, ist da noch was? Und die so, ja, wir vermuten. Wir vermuten Trisomie 21. Und ich hatte keine Ahnung, was Trisomie 21 ist. Ich habe überhaupt keinen Bezug damals, gar keinen Bezug dazu gehabt. Und ich so, Trisomie 21, sagt mir nichts, ne? Und die so, ja, man sagt aber auch Down-Syndrom. Und ich so, Down-Syndrom, das kannte ich auch irgendwie nicht so richtig. Und dann sagten sie, ja, im Volksmund heißt es Mongoloismus. Ach. Ja, und das wusste ich, weil wir hatten einen Junge, früher sagte man Mongoloid, und in der Schule hatten wir so Bilderchen, da war auch mongoloide Kinder. Und dann hat es mich natürlich sehr, sehr getroffen. Hm. Also ich muss schon sagen, ich fragte noch, sagen Sie, dass mein Sohn lebenslang behindert sein wird? Und die so, ja, wir gehen davon aus, wenn der Test sich bestätigt. Ne? Ja, und dann wurde er in Hubschrauber gepackt und nach Hannover geflogen. Und dann sagten die, er überlebt es nicht. Ne, die sagten, der überlebt es nicht. Und dann nächsten Tag haben sie gesagt, oh, die Blutwerte haben sich stabilisiert, er überlebt es. Also,
das war eine Achterbahnfahrt, oder?
Sieht
furchtbar
besser aus. Dann haben wir gebetet, er überlebt es, also Herr, schenk ihm Leben, mach alles gut. Dann sagten die wieder, er überlebt es nicht. Also das wird nicht funktionieren. Also die Werte sind wieder abgeschmiert und sieht nicht gut aus. Dann haben wir gebetet, na gut, wenn es nicht richtig ist, dann lieber Gott, dann nimm ihn zu dir so ungefähr. Ne? Und so gingen wahrscheinlich so 5 Wochen, ging es dann hoch und runter. Und wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Und da stellst du natürlich dein Leben auf den Kopf. Was ist dir wirklich wichtig? Welche Werte lebst du? Und ja, aber die Geschichte wurde gut und heute haben wir einen 26-jährigen Mordskerl.
Ja. Wie geht's dir, Adi?
So. Ja, also ich fühle mich bei dem Familie echt ganz wohl und habe zu Hause gefunden. Mhm. Und ich habe jetzt nette Schwester und nette Bruder, der schon ausgezogen ist.
Der Bruder hat schon geheiratet. Ist.
Ist das schade, oder? Hast du dich gut verstanden mit deinem Bruder?
Ja, klar.
Ah, super.
Ab und zu mal habe ich, wo meine Eltern nicht da waren, so kurze Zeit, da war ich mit meinem Bruder sehr viel unterwegs. Und ich war bei Willi und da hat er so einen breiten Pool und da habe ich drin geschwommen.
Ach, im Pool?
Ja, und bei deinem Onkel, ja?
Oh ja. Und schön gefuttert, ja.
Also es war gut mit deinem Bruder, ne?
Oh ja.
Ja, und jetzt ist er raus, jetzt hast du sein Zimmer, jetzt ist es ja noch besser.
Ja, dann fühle ich mich fast wie ein Mordskerl aus. So.
Ja, bist ja auch. Ich hab eine Geschichte gelesen, Adri, und das ist, hast du mal gesagt...
Adri, ich bin Adrian.
Adrian?
Und? Adrian.
Und was sage ich?
Adri.
Ach so, Adrian. Und Adi ist die Abkürzung.
Adi ist die Abkürzung, ne?
Was ist dir lieber, soll ich Adrian sagen oder Adi?
Also du kannst auch mal Spitznamen sagen.
Was ist dein Spitzname?
Adi.
Alles klar, machen wir, Adi. Ich bin Tommy.
Ja, Tommy.
Hi, Adi. Adi, du hattest mal eine, ich habe das gelesen, da hat dein Papa mal einen Brief geschrieben, früher, schon ein paar Jahre her. Da ging es um so ein Korsett, weißt du das noch?
Ja, ja.
Und kannst du mal erzählen, was da war, oder ihr zusammen? Das fand ich total, als ich das las, dachte ich, da steckt ja ziemlich viel zwischen den Zeilen. Ne? So, also ja. Das würde ich gerne mal die Geschichte hören, von euch beiden.
Also die Geschichte sieht so aus. Irgendwann mal sagten die Ärzte, Adrian hat Skoliose. Das ist eine Rückenverkrümmung. Und das müssen wir beobachten. Es wurde schlimmer. Und die haben gesagt, da muss was passieren. Definitiv, da muss was passieren. Wahrscheinlich ist das Beste und letztendlich auch das Wichtigste, dass wir ihn in ein Korsett packen.
Ich hab mal den Brief dabei und das Bild vom Korsett. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, doch, das sieht man. Das ist ein. Als ich das Korsett sah, dachte ich, da kann man sich ja gar nicht mehr bewegen, oder?
Ja.
Also das Korsett, das ging praktisch von hier, so von hier oben.
Ja.
Ne? Und das ging dann bis hier unten. So. Und am Anfang fand er das richtig cool. Ne? Er so, kam nach Hause.
So ein Korsett, ne?
Ja, wir sind nach Münster gefahren. In der Uniklinik wurde alles extra für ihn dann maßgeschneidert und zusammengestellt. Und dann kam er nach Hause richtig stolz mit einem Korsett. Ne? Aber dann fing es an. Er schwitzt da drinnen.
Ach, das ist wenn's.
Das war grausam. Ne? Und dann fing er an. Er war ja 15 Jahre alt. 15. Und er schwitzt da drinnen, erstens. Zweitens, er konnte sich nicht bewegen. Und er musste ja 23 Stunden am Tag mit diesem Korsett rumlaufen. Das ging ja gar nicht. Dann
bist
sind
du
wir
Fußball?
Ja, ich bin Torwart und Trainer.
Und dann so ein Korsett?
Ja, das passte
das
gar nicht.
Geht gar nicht, oder?
Adi ist begeisterter, erstens Schalker, ne? Und zweitens Fußballer, stimmt's?
Ja, durch Joe Hildebrand.
Durch Joe Hildebrand, genau. Er hat dich zu Schalke gebracht, ne?
Ja, klar.
Guckst du auch jeden Samstag oder Sonntag Fußball, oder?
Also ich war mit Joe mal in Paderborn, haben Schalke geguckt und ich habe den Trainer live gesehen und ich habe den Trainer mit dem Foto auch gemacht.
Genau.
Ein Selfie mit dem Trainer.
Die waren jetzt war ja Mitte September, war ja in Paderborn das Spiel Schalke gegen
Paderborn.
Ja, logisch, ne?
Irgendwie. Frag deinen Sohn, der weiß Bescheid.
Genau, super. Schalke gegen Paderborn. Adi. Und dann hat Adi den Vorstandschef, Jürgen Schneider oder Jochen? Ja.
Keine Ahnung.
Schneider.
Ich auch nicht.
Herr Schneider auf jeden Fall. Ne? So, und dann haben die zusammen ein Foto gemacht, war alles wunderbar. Und dann sagte er, er würde gerne auch mit dem David Wagner, das ist der Cheftrainer. Ja, ja. Ja, aber der ist da unten beschäftigt und alles nicht so ganz einfach. Auf jeden Fall, später haben die ihn gesehen, gerufen, ein Foto gemacht und Adi hat sich dann, wie gesagt, ein Foto mit ihm gemacht. Dann kam er nach Hause und erzählte zu Katrin, das ist dann unsere Nachbarin von Joe, die Frau, sagt er, Katrin, stell dir vor, Wagner kannte meinen Namen nicht.
Nee.
Das geht ja gar nicht, ne?
Ja.
Aber du kanntest seinen Namen.
Ja.
Du wusstest, wer er war, du hast ihn gegoogelt.
Ja.
Perfekt, ne?
Die sind ja richtig gut, die Schalker in diesem Jahr.
Oh ja, ich glaube, nächstes Jahr packen wir die gegen Bayern Deutschmeister zu holen.
Du weißt, ja nicht, du weißt ja nicht, wessen Fan ich bin. Ich bin Bayern-Fan.
Oh,
okay.
Trotzdem.
Du, irgendwann mal, da war er wahrscheinlich so 14, da bin ich in sein Zimmer gegangen, weil es sehr spät abends war und das Licht war immer noch an und er muss ja morgens raus. Und ich wollte jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Adi, du musst schlafen gehen. Ne? Also, ich gehe in sein Zimmer rein, öffne die Tür und er steht auf den Knien vor dem Bett mit so einer Schalke-Liste von den Spielern und ist namentlich dabei, alle durchzubeten.
Nein!
Und dann sagt er, ich wollte gerade sagen, Adi, du musst schlafen gehen. Dann sagt er, Papa, komm, bete mit, dann geht's schneller.
Cool, echt gut. Aber jetzt kommen wir zu der, also du bist Torwart.
Ja.
Torwart und Fußballer, ne?
Und Trainer.
Und Trainer. Und 15 Jahre alt in dieser Situation.
Teil hier.
Genau. Und dann, wie gesagt, sagt der Adi, also ich kann nicht, ich schwitze. Und dann haben wir in Münster gesagt, gebt uns bitte irgendwie andere T-Shirts oder irgendwas. Dann haben sie uns neue T-Shirts gegeben. Dann sind wir wieder nach Münster, 2 Stunden hin und zurück. Und dann sagten wir, das geht nicht, der schwitzt immer noch. Dann haben sie das gesamte Ding durchgebohrt. Hier sieht man die ganzen Löcher. Ne? Die wurden extra alle durchgebohrt, damit er eine Lüftung reinbekommt. Weil es war ja komplett geschlossen.
Ach du Schande, das war ja heiß.
Ja, und dann wurde alles durchgebohrt, damit er eventuell eine gewisse Zirkulation reinbekommt. Aber es hat auch nichts gebracht. Und dann sagte ich, da muss es definitiv mehr geben als das. So. Und ich habe theologisch so gelernt, dass man mir das Beten für Heilungen nicht so ganz bewusst und explizit beigebracht hat, sondern das gehört zwar dazu, aber so allgemein. Ne? Aber so ganz explizit
also
nicht.
Also Heilung, beten um gesund werden.
Also beten um Heilung, das war bis dahin für mich so ein bisschen theologisch gesehen, so ein bisschen, ja, man hat es mir nicht beigebracht und ich habe es auch nie so praktiziert und irgendwie läuft das Leben. Aber in dieser Situation habe ich gesagt, es muss definitiv mehr geben. Es muss mehr geben, das kann nicht wahr sein, dass der Junge jetzt so weiterleben muss mit seiner Rückenverkrümmung. Also habe ich mir dann verschiedene Predigten angehört, verschiedene Predigten über das Ältestengebet mit Ölsalbung für
die Gesundheit. Das erzeugt es in der Bibel steht. Ne? Da
genau, in Jakobus steht ja, wenn du krank bist, rufe die Ältesten, genau, in der Bibel im Neuen Testament, rufe die Gemeindeleitung, die sollen dann kommen und dann den Kranken mit Öl einsalben und für ihn beten. Mhm. Ich kannte die Stelle, aber so irgendwie bewusst praktiziert habe ich es nicht. So, und dann waren wir im Sauerland mit der ganzen Familie und auf der Rückfahrt, das sind 60 Minuten, habe ich dann eine Predigt reingeschoben und im Auto haben wir dann eine Predigt gehört über Heilungen.
Und Adi hat mitgehört. Du hast die Predigt auch
und gehört. Adi und die anderen Geschwister, die saßen dann alle im Auto und haben zugehört natürlich. Ne? Mhm. So, 60 Minuten, knapp 60 Minuten war die Fahrt und auch die Predigt. Und dann zu Hause angekommen war das für mich gegessen, die Sache ist erledigt und ja, mein Alltag begann. Ungefähr 3 Tage später kommt Adi zu mir und sagt, Papa, du bist doch Gemeindeleiter, du bist doch Ältester in der Gemeinde. Ich sage, ja. Kannst du nicht meinen Rücken mit Öl salben und
für mich beten? Hat er Salbe gesagt oder hat er irgendwie eigene Worte verwandt? Wie hat er?
Halt dich. Ich habe gesagt, Papa, du bist die Gemeindeleitung hier. Mhm. Und ich habe gesagt, kannst du für meinen Rücken bitte beten darüber, dass ich gesund werde? Mhm. Weil ich kann das nicht ab hier mit so einem Korsett.
Ach, völlig klar.
Ja,
Was hat der Papa dann gesagt?
Es kann gut möglich sein, dass er sagte, kannst du meinen Rücken einschmieren? Ich weiß es nicht mehr genau.
Einschmieren klingt gut.
Einschmieren, wahrscheinlich, ne? Ja. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, als er dann zu mir kam und sagte, du bist doch Ältester, ja klar, Gemeindeleiter, ne? Kannst du meinen Rücken einschmieren? Ja klar kann ich das. Kannst du beten? Ja klar kann ich das. Dann wird mein Rücken gesund.
Bingo.
Bingo. Und ich so... Also theoretisch glaube ich das sogar. Ne? Theoretisch, wenn jetzt irgendeiner vorbeikommen würde, dann würde ich sagen, klar machen wir das. Und wenn Gott, ich sag mal so, wirkt, dann wirkt er nicht, dann müssen wir halt andere Wege gehen. Ne? Aber in dieser Situation wusste ich, hier gibt es keinen Ausweg. Ne? Es gibt jetzt nur noch einen Weg. Glaubst du den oder glaubst du ihn nicht? Und weil man mir theologisch das nicht so beigebracht hat, war das natürlich ein innerer Konflikt, eine Spannung. Wie gehst du jetzt damit um? Und ich stand da ziemlich paralysiert und sagte, Adi, wir müssen überlegen. Und er so guckt auf mich, wie ich da so unentschlossen stehe und sagt, Papa, entscheide dich dafür, sei mutig. Und ich so... Ja klar, wenn das jetzt fremde Kinder wären oder fremde Leute, ja klar würde ich mutig beten und dann Gott wirkt, Gott ist souverän, Gott ist gut und Gott ist groß. Was kommt, das kommt. Er ist perfekt. Aber in seinem Fall dachte ich, hier kann es nicht daneben gehen. Und so stand ich, wie gesagt, sehr, sehr gelähmt und bewegungslos da und überlegte. Und Adi hat mich dann ermutigt und sagte, Papa, trau dich, mach es. Und ich stand immer noch so, das war unten im Keller, also wir haben ein paar Ebenen im Hause und das war jetzt unten im Kellerbereich. Ne? Und dann stand ich und überlegte noch und er ist weggelaufen. Dann ist er hochgelaufen in die Küche.
Was hast du in der Küche gemacht, Adi?
Da habe ich ein Sonnenblumenöl geholt.
Sonnenblumenöl?
Ja.
Ja. Und hast gesagt, Papa, das musst du jetzt machen hier.
Ja.
Sehr gut.
Und genau, dann kam er runter. Mit einer Flasche, mit dieser, ich glaube, 0,7 Liter Flasche, ne? Sonnenblumenöl und sagt, hier Papa, schmier mein Rücken ein und Gott wird mich heilen. Ja, wie gesagt, wird er nicht, das weiß ich nicht, aber ich war da echt, ich kam an meine theologische Grenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Praxis und Theorie. Ne?
Aber das war dir alles egal, Adi, du hast gewusst, wenn Papa das macht, wird Gott das schon heilen.
Also ich weiß ganz genau, Gott ist mein Arzt und ich weiß, er kann meinen Rücken heilen.
Und genau. Hast du deinem Papa quasi gesagt, mach's jetzt.
Ja.
Ja, und dann, ich zögerte ja immer noch, jetzt stehe ich da mit einer Flasche und zögere. dann zieht er sein T-Shirt runter. Wir sind ja immer noch im Keller, ja. Dann zieht er sein T-Shirt, oder in der unteren Etage besser gesagt, dann zieht er sein T-Shirt runter und sagt, Papa, legt sie auf die Matratze, Papa, mach's. Und ich überlegte und ich sagte dann, nein. Wir gehen jetzt hoch ins Wohnzimmer. Du legst dich aufs Sofa. Wir schmieren deinen Rücken ein. Mama betet, ich bete und du betest. Und
ihr dann, drei.
Wir drei. Und dann wird Gott ein Wunder machen. Mhm. Und dann sind wir hochgegangen. Er hat sich im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt. Dann haben wir seinen Rücken.
Wie deine Frau reagiert?
Leicht als ich. Ach, also die
theologisch nicht so vorbelastet.
Nein, die kam mit und die ging da leichter mit.
Ja, okay.
Auf jeden Fall sind wir dann hoch. Dann hat sich Adi hingelegt. Dann haben wir seinen Rücken eingeschmiert und dann haben wir gebetet. Erst meine Frau, dann Adi und dann ich.
Und da habe ich auch gebetet und dabei musste ich fast heulen.
Warum musstest du beinahe weinen?
Ja, weil der Korsett so drückt.
Ja, und nach dem Gebet habe ich dann das Korsett genommen. Ich habe so Adi vorgehalten und gesagt, Adi, das Ding ziehst du nie wieder an, in Jesu Namen. Zur Seite gestellt und das blubberte. Und ich wusste nicht, was jetzt passiert. Geht es schlimmer oder wird es besser? Und dann ist er nächsten Tag zur Schule gegangen, ohne Korsett. Und für die Lehrer war sofort Alarm, Alarm.
Was haben die zu dir gesagt, die Lehrer, weißt du das noch?
Ja, die zweifeln voll, die haben auch gesagt, hallo, spinnst du, Mann?
Deine ja, klar. Rücken?
Also die Lehrer sagten, du spinnst so ungefähr, ne?
Ja, klar.
Und Adi sagte, Gott hat mich geheilt. So, und diese Kombi ohne Korsett und Gott hat mich geheilt, das klingt so ein bisschen, ne?
Also, freaky.
Freaky, sehr freaky. Ja. Dann haben die uns angerufen und gesagt, Frau Dück, was ist da los? Adi ist erstens ohne Korsett, zweitens, er erzählt, Gott hat ihn geheilt. Und dann hat meine Frau die Geschichte erzählt und gesagt, wir sind in ärztlicher Behandlung, wir bleiben im Gespräch, aber wir haben gebetet und wir wollen glauben, dass Gott was bewegt und macht. Und nachdem wir dann, wie gesagt, mit den Ärzten alles geklärt haben, wir haben mit der Schule alles geklärt und Adi lief auf jeden Fall ungefähr 6-7 Monate ohne rum, ne?
Du hast das Korsett gar nicht mehr angezogen, oder?
Ach nee, ich brauche das nicht.
Lass
sie, wie singt Elsa so schön? Lass los.
Das ist die Eisprinzessin, oder? Lass los.
Das Korsett brauche ich nicht mehr sehen.
Das brauche ich nicht mehr sehen, ne? Ja.
Und dann habt ihr es auf den Schrank hochgelegt oder irgendwie weg, oder?
Ja, da haben wir, klar. Ich weiß nicht wohin, zur Seite gestellt und erstmal gar nicht benutzt, ne Adi?
Ja, klar.
Gar nicht. So, und dann sind wir ungefähr, das muss Sommer gewesen sein, es gab gerade die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, irgendwie sowas, wie gesagt, mit Fußball, Adi, das ist deine Welt, nicht meine. Und da wurde gespielt und Adi hat jeden Tag geguckt und gefiebert und da war immer was los, ne? In dieser Zeit ging er zum Arzt. Und der Arzt sagte, okay, erstmal müssen wir Röntgen und so weiter. Dann führt er ihn rein, sagt er, Adi, zieh dein T-Shirt aus. Dann nimmt er sein T-Shirt runter und die erste Aussage vom Arzt, Adi, so gut war dein Rücken noch nie.
Hat er das gesagt?
Hat der Arzt gesagt, ne?
Ja. Was hast du,
jetzt rein, was hast rein, du denn rein optisch. Ja, noch hat er gar nichts gesagt, er hat sich gefreut. So, und dann sagt er, aber wir müssen erstmal Röntgen.
Ah, okay.
So, und dann wurde geröntgt. Und dann steht der Arzt da und misst die ganzen Neigungen und wo was eventuell wie knickt oder nicht knickt und so weiter, ist dabei, das Ganze auszumessen und freut sich. Und dann sagt er, Adi, selbst wenn du 23 Stunden am Tag das Korsett getragen hättest, gäbe es kein besseres Ergebnis. Ach. Und dann hat Adi gesagt, Arzt, siehst du, da staunst du. Und dann hast du gesagt, was?
1-0 für Gott.
Da hat er gesagt, 1-0 für Gott. Genau, er war so in diesem Fußball.
Ja, ist ja dass, richtig.
Dass er gesagt hat, 1-0 für Gott. Ja. Ne? Und der Arzt war natürlich sehr begeistert. Erstens über das Ergebnis. Und zweitens, dass Adi das alles so positiv aufgenommen hat. 1-0 für Gott. Ne?
Ja.
Und du hast auch seither nie mehr das Korsett anziehen müssen, oder?
Nein, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt will ich mich wohl.
Und kannst auch Fußball spielen und rumrennen. Und du hättest ja nicht mal in Pool gekonnt mit dem Costa. Mit dem kann man ja ins Wasser, oder?
Gar nichts hätte er machen können.
Aber du schwimmst gerne, oder?
Oh ja. Vor allem mag ich auch Trainer sein und Torwart sein. Alles machen, was ich will.
Adi, und du magst Schnorcheln, ne?
Oh ja. Also ich war mit meinem Papa nach, war das nicht in Malediven?
Hast du da auch Haie gesehen?
Ich habe da auch Haie gesehen. Nein. Richtig geil.
Oh, da hätte ich aber Angst. Das wäre nichts für mich. Da.
Ja. Also ich würde sowas mal befehlen, auch diejenigen, die uns live anschauen über YouTube mal.
Ja.
Ich würde sowas
empfehlen.
Ja, empfehlen, meinte ich.
Was empfehlen?
Dass ihr auch in der Zukunft dahin kommt und mitschnorcheln könnt.
Das ist gut.
Adi, das ist gar nicht so einfach. Ein langer Flug.
Dann verdienen wir Geld.
Ja. Wo er recht hat, hat er recht.
Ja.
Wenn du an die Anfangszeit, Rudi, zurückdenkst, die Achterbahnfahrt.
Ja.
Wegen Adi. Und ihn heute so bei dir hast, einen prächtigen Mann.
Ja.
Trainer.
Und eine Freundin.
Und er hat sogar eine Freundin, ne?
Und eine Freundin. Wie hat sich deine Ansicht oder dein Verständnis entwickelt und verändert?
Ja, natürlich ist mein Verständnis komplett anders geworden. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen so in die Geschichte zurück. Ne? Als Adi geboren wurde, so, ich war ja völlig unbelastet. Also ich hatte ja wirklich, ich hatte ja nichts derartiges in meiner Familie oder in meiner Nachbarschaft, nichts. Und als Adi dann geboren wurde, bin ich nach Hause gegangen und habe es meinen Eltern erzählt. Ist klar, meinen Schwiegereltern erzählt.
Mach ruhig weiter. Du kannst es auf mich zielen. Und manchmal, du musst nur halten und dann siehst du, wer im Monitor ist. Das bin gerade wahrscheinlich ich. Und wenn du die Kamera drehst, dann ist dein Papa drin. Genau. Siehst du?
Ja.
Okay, und du machst es weiter, wir reden auch weiter.
Ja, auf jeden Fall.
Nachbarschaft, nichts in der Nähe.
Nach seiner Geburt wurde ich praktisch überrascht und ich kannte mich da überhaupt nicht aus. Ich wusste nicht, ob es sowas gibt und in der Nachbarschaft und so weiter. So, und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und ich habe gesagt, wir haben ein Kind bekommen, es ist nicht alles in Ordnung, er hat das Down-Syndrom. Für meinen Vater, er ist so ein sehr, sehr starker, positiver Mensch, ne? Er guckte mich so an. Und hast du gemerkt, wie er zweifelt an gewissen Dingen. Und das hat ihn so getroffen, denn so das alte, zum Teil sowjetische Denken war so, ein behindertes Kind in der Familie ist ein schwarzer Fleck.
Oh.
Ne? Oder das ist eine Folge der Sünde. Das war sehr tief. Und plötzlich merke ich in dieser Situation, wie das aus ihm so rauskommt. Und so diese Gefühlswallungen mit solchen Inhalten, wie das Ganze so auf mich rübergestülpt wurde. Ich bin dann von Vater weggegangen mit den Worten, Vater, für diese Worte wirst du vor Gott selber verantworten müssen. Das tat mir unglaublich weh. Mein Vater ist ein starker, positiver Mensch und er hat immer Recht gehabt. Das war einfach so. Und wenn er nicht Recht hatte, dann hat er uns Kinder ins Auto gesetzt, eine Runde gefahren, vielleicht ein Bonbon Eis gekauft und somit waren wir dann versöhnt. War alles gut.
Ohne Worte.
Ohne Worte, genau. Mhm. So, und in dieser Situation, da war der Schmerz für mich so groß und ich wusste jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Einmal, ich habe ein behindertes Kind und zweitens so die Worte des Vaters. Das war
so ein Doppelschlag.
Das war wie so ein Fluch letztendlich. Ne?
Noch schlimmer, ja.
Aber Eltern sind Eltern und 3 Tage später bin ich wieder zu meinen Eltern gegangen und zum ersten Mal im Leben kam mein Vater direkt auf mich zu, so ganz nah, mit Tränen in den Augen, sagte, Rudi, vergib mir, das war nicht richtig, was ich gesagt habe. Und ich merkte, wie irgend so ein Krampf, ich merkte, wie irgend so eine Last, eine Schuld oder ein Minderwertigkeitsgefühl, wie es so von mir gegangen ist. Jahre später, nachdem ich mit vielen Eltern geredet habe, habe ich verstanden, was ich da erlebt habe. Ich habe Eltern getroffen, die sind minderwertig, die verstecken ihre Kinder, die schämen sich ihrer Kinder, die Ehe wird belastet, die Ehe wird getrennt und alles Mögliche. Ne? Weil dieser Druck, dieser psychische Druck zu stark wurde. Und in meinem Falle, behaupte ich, war Gott so gut und letztendlich so gnädig, dass er gesagt hat, Vater Dück, da bleiben wir nicht stehen, wir gehen weiter. Denn diese Familie, die muss frei leben. Nicht unter Minderwertigkeiten, sondern frei. Und das, denke ich, ist das Geheimnis, das mich letztendlich mit meiner Frau komplett frei gemacht hat. Mhm. Wir haben uns nie Adrians geschämt. Mhm. Wir haben nie irgendwelche Minderwertigkeitsgefühle gehabt. Wir haben ihn nie versteckt. Wir haben ihn durch die gesamte Welt mitgeschleppt. Als Baby musste der nach Kanada, nach Amerika, nach Mexiko. Der musste mit nach Russland, nach Australien. Überall, wo wir waren, musste er mit. Und er hat sehr, sehr gut mitgemacht. Er hat die Welt gesehen. Weil ich viel dienstlich unterwegs bin, war er halt immer dabei. Ne? Und das Ganze führte zu einem freien, völlig freien Leben. Und da draußen triffst du immer wieder einige sehr, sehr tolle Menschen, die dann gesagt haben, hier ein Tipp, da ein Tipp, dort ein Tipp. Und wir konnten letztendlich ganz frei Adi erziehen, Adi prägen, auch in einer Kirche, in einer Gemeinde, die ihn sehr angenommen hat. Ich gehe nochmal zurück, weil wir ihn angenommen haben, hat die ganze Kirchengemeinschaft ihn leichter angenommen. Weil es ist ja ein Spiegelbild. Wenn die Eltern damit minderwertig umgehen, klar, dann ist die Gesellschaft unsicher. Ja. Aber hier waren wir sicher, wir wussten zwar nicht, wo die Reise hingeht, aber wir waren sicher, das ist richtig. Und theologisch musste ich mich da auch dehnen, weil theologisch denkt man ja, gesunde Kinder sind eine Gabe Gottes.
Kranke nicht.
Kranke nicht, Behinderte nicht. Niemand sagt das, definitiv. Also man muss blöd sein, um sowas zu sagen. Aber wir glauben das, tief innerlich, gesunde Kinder sind eine Gabe Gottes, aber behinderte Kinder, oh Mann. Und dann,
da war doch irgendwas in der Familie vielleicht irgendwie.
Ja, ne? Folgen von selbstverschuldet oder Strafe von Gott und alles Mögliche. Schwachsinn. Und ich musste wirklich meine Theologie umstellen und sagen, Kinder sind eine Gabe Gottes. Jedes Kind, Punkt. Ob mit Behinderung, ohne Behinderung, irgendwie besonders oder natürlich normal. Und ich musste da wirklich komplett mich dehnen und erweitern. Ne?
Kannst du noch, Adi?
Ja.
Super.
Kannst du noch.
Du machst es ganz genial, echt. Muss mal gucken, eine ganz ruhige Hand. Ganz ruhige Hand.
Ja, Adi hat Erfahrung, ne?
Ja.
Ja, sehr schön.
Rudi, vielen Dank für dieses klare Statement. Ich meine, da kommt ja auch raus, du bist lernfähig, ne?
Ja, klar.
Soll ich nehmen, Adi, oder geht's noch?
Ja, ganz lieb.
Alles klar. Dank dir. Vielen Dank.
Heute sind wir eigentlich privilegiert, dass wir so ein besonderes Kind haben dürfen. Und uns geht es sehr gut. Wir lachen viel mehr zu Hause. Du freust dich über jeden Fortschritt und du lachst viel mehr und er macht auch viel mehr Blödsinn.
Und du betest auch mehr für Schalke.
Und du betest automatisch für Schalke.
Kennst du jetzt die Jungs von Schalke? Ich hoffe, sie sehen es auch. Ihr Jungs von Schalke, ihr habt einen treuen Beter hier. Der betet euch namentlich durch. Das ist der Hammer.
Ja.
Hier blinkt es und die Batterie geht aus.
Ja.
Adi, vielen Dank, Rudi. Ich hab immer so vier Schlussfragen, die dampfen wir jetzt ein bisschen zusammen.
Ja.
Eine Schlussfrage heißt, hast du ein Lieblingsbuch, Adi? Ein Buch, was du richtig gerne liest? Oder?
Ja, habe ich. Also ich habe früher mal Erste kleine Eisbär gelesen.
Ja.
Ja. Und ich habe auch eine Lieblingsmusik und meine Lieblingsmusik sind aus zwei Musicals, wie Tarzan und der König der Löwen.
Ah. Ja, Tarzan und König der Löwen.
Also, Aladdin auch.
Aladdin gefällt dir auch.
Das heißt, du liebst Musicals.
Ja, und weil wenn wir auch das auch starten, ich und meine Freundin, brauchen wir schon ein paar Leute, die mitmachen und die auch Instrumenten auch spielen und so eigenes wie bei Kreativ und Tanz und Schauspiel und Gesang.
Alles brauchst du.
Also deine Lieblingsmannschaft ist Schalke, dein Lieblingsbuch ist Der kleine Eisbär, dann deine Lieblingsmusik ist
Tarzan.
Tarzan und König der Löwen. Ja. Und hast du auch einen Lieblingsfilm?
Ja, Aladdin und Showman.
Showmax?
Showman.
Showman.
Oder Zirkus.
Ah, okay.
Ein Zirkusfilm.
Und jetzt fragen wir die gleichen Fragen dem Papa. Erstens, Fußballverein.
Gar keiner.
Zweitens, Lieblingsbuch.
Also ich bin ja ein sehr sachlicher Mensch. Deswegen hat mir das Buch von Bob Beale, Why You Do What You Do, da geht er in menschliche Seelen, Verhältnisse, Grundbedürfnisse sehr tief ein. Hat mir unglaublich viel geholfen in meinem Leben. Und das habe ich auch mehrmals gelesen, einige Passagen wirklich zigmal.
Lieblingsmusik? Das sind immer die Fragen, gell?
Ja, Lieblingsmusik. Also ich habe da jetzt keine Lieblingsmusik, die ich höre. Ich querbeet. Also,
okay.
Also aus dem säkularen Bereich würde ich sagen, Adi wen?
Also mein Papa mag am meisten Aber.
Aber und?
Aber und Helene Fischer.
Helene Fischer und Aber. Ja. Das passte. Aber, da müssen wir noch mal reden. Völlig cool. Lieblingssendung? Lieblingsfilm?
Ne, habe ich nicht.
Kein?
Vor allem Rosamunde Pilcher.
Rosamunde Pilcher. Adi, das lassen wir auf jeden Fall drin. Rosamunde Pilcher, Helene Fischer.
Das war auch jeden Sonntag früher mal, da haben wir einen Pizza gefuttert.
Okay.
Was macht mein Papa? Hat den Film von Fernsehen angemacht und einen Liebesfilm darüber geguckt.
Ja, Rosamunde Pilcher, ne? Ja.
Und dann hat er dann auch ab und zu geweint?
Nein.
Nicht, das ist schon mal cool. Und jetzt kommt die letzte Frage. bei euch in der Straße, da stehen so große Plakate, ne?
Ja.
Und angenommen, du dürftest auf das Plakat was draufschreiben.
Ja.
Was würdest du auf das Plakat schreiben?
Also ich würde schreiben, alle, die Instrumenten spielen können, zu mir kommen.
Alles klar. Also alle, die?
Die Gesang, Schauspiel und auch Instrumenten spielen können, zu mir kommen.
Alles klar. Und dann deine Telefonnummer drauf, oder?
Ja.
Richtig. Und bei dir?
Also wenn ich entscheiden dürfte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, einfach so ein schönes Plakat. Und dann würde ich irgendwie sagen, lass los und lebe. Weil ich finde, Menschen sollen frei sein.
Ja, ich finde das auch so, das gesamte Titelkollegen. Ich spreche für die allen Leute, die in meiner Arbeit sind. Also ich spreche für diejenigen, der ich treu bete und dass ich auch weiß, dass Gott dafür was tut. Und was macht, dass Christian irgendwann zurückkommt?
Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche neue Folge. Super Fromm dann Nummer 45, soviel ich weiß. 45 Folgen ist cool. Bis dahin, bleibt super fromm.